Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 3. Februar 2023, sprechen wir über die Konsequenzen der FTX-Implosion, sprechen über die Silvergate Bank, sprechen über MicroStrategy, Mastercards NFT-Projekt, den Euro-Stablecoin, der nicht von Circle kommt, wieso vier Leute Tether 2018 kontrolliert haben und dann noch den Rückzug von Kraken aus Abu Dhabi. Springen wir in diese erste News-Story, und zwar sprechen wir über die FTX-Krise weiterhin, denn diese hat unter anderem neu auch Scammer auf den Schirm gerufen. Und zwar gehen einige Scams herum, bei welchen den Leuten versprochen wird, dass man den Zugang zu ihrem FTX-Account sowie den FTX-Kundengeldern wiederherstellen kann, nachdem man einen Betrag bezahlen würde. Das ist natürlich Scam, wird jetzt überall ausprobiert. Und unbedingt da aufpassen, denn momentan ist FTX nach wie vor im Insolvenzverfahren. Es wurde keinerlei Nachricht angekündigt, dass FTX global die Seite wieder aufschalten wird und dass die Kundengelder wieder zugänglich sein könnten. Das heißt, da unbedingt aufpassen, dass man einem Scam nicht reinfällt. FTX hat das auch auf offizieller Seite auf Twitter kommuniziert, dass es da einige Scams entsprechend geben würde. Und wenn man da Support brauche, dass man sich entsprechend bei FTX direkt melden soll. Apropos FTX, eine Bank, die in FTX und Alameda Research sehr tief verwickelt ist, ist unter anderem die Silvergate Bank. Silvergate ist eine der Kryptobanken, die so ziemlich jeder Kryptobörse eigentlich Bankdienstleistungen anbietet und so auch für FTX und Alameda die Dienste angeboten hat. Jetzt möchte das Justizdepartement in den USA eine entsprechende Untersuchung starten, um Silvergate genauer zu durchleuchten und zu schauen, inwiefern sie mit FTX und Alameda da verknüpft waren. Wie gesagt, war oder ist Silvergate eine der Kryptobanken, die Bankdienstleistungen in diesem Sektor anbietet. Und man geht davon aus, dass unter anderem die Zahlung, die man via Bankzahlung in den USA zum Beispiel an FTX geschickt hat, direkt an Alameda gegangen sind. Das ist dann nach der Dokumentation herausgekommen, nach dem Insolvenzverfahren. Und das hat natürlich einige Leute auf den Schirm gerufen, die ganz klar sagen, da ist ein Betrug abgelaufen und Silvergate wusste davon. Silvergate ist ein börsenkotiertes Unternehmen und ich sag mal, die Konsequenz von dieser Untersuchung des Justizdepartements, die kann schon spürbar sein, denn rein von der Grafik von den Kryptobörsen, die mit Silvergate zusammenarbeiten, haben wir eine Riesenliste. Wir haben Kraken, wir haben Coinbase, Paxos, Circle, Bitstamp, Gemini, Crypto.com und dann natürlich FTX. Das sind unter anderem die Kunden, die bei Silvergate entsprechend ein Bankkonto haben. Muss aber allerdings noch nichts heißen. Man kann auch davon ausgehen, dass Silvergate einfach die Gelder weitergeleitet hat. Und solange die Gelder natürlich gesichert sind auf den Kryptobörsen, kann eine Untersuchung in Silvergate grundsätzlich erstmal nichts Negatives bedeuten, sondern weiterhin Transparenz bieten. Dann springen wir zu MicroStrategy, denn auch die haben einen Verlust im 2022 eingebucht. Das haben wir ja auch bereits von Tesla gehört. Tesla hat ja im Q4 sowie auch im Q3 bereits einen Verlust eingebucht. Jetzt hat MicroStrategy etwa auf Papier einen Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar. Das aufgrund deren BTC-Einkäufe, die sie unter anderem im 2020 angefangen haben und eigentlich graduell mit dem Markt zusammen immer wieder eingekauft haben. Ganz klar wird von MicroStrategy aber kommuniziert, dass sie noch keinerlei Interesse daran haben, ihre größeren Holdings zu verkaufen. Wir müssen aber da auch transparenterweise sagen, etwa 34 Millionen US-Dollar wurden 2022 verkauft, das hauptsächlich um einen sogenannten Tax Loss harvesten zu können. Das bedeutet, um eine Art Steuervorteil für die Firma rauszuholen, wurden 34 Millionen US-Dollar verkauft von den Bitcoins, die sie momentan halten. MicroStrategy momentan die Firma, die am meisten Bitcoin im Markt haltet. Und auf der einen Seite ist natürlich ein positives Zeichen, dass ein Unternehmen so viel Bitcoin einkauft. Aber auf der anderen Seite natürlich kann es langsam aber sicher zu einem Risiko werden, weil die Leute Angst haben, dass wenn mit MicroStrategy oder deren Bitcoin etwas passieren würde, dass das entsprechend an dem Markt rütteln könnte. Dann sprechen wir über Mastercard und deren Efforts im Web3. Die sehen anscheinend nicht so rosig aus, denn Satvik Sethi war der NFT-Lead oder Web3-Lead bei Mastercard und hat jetzt offiziell auch auf Twitter wie eine Art seine Kündigung eingereicht. Er hat natürlich bei Mastercard seinen Kündigungsbrief eingereicht und danach auf Twitter relativ klar kommuniziert, dass Mastercard teilweise fast schon Mobbing betrieben habe, um Satvik Sethi eigentlich aus der Firma rauszubekommen. Er war, wie gesagt, für den Bereich digitale Assets, aber auch Blockchain-Produkte und den Web3-Bereich zuständig, ist sehr passioniert und sagt immer wieder, dass zum Teil sein Lohn nicht ausbezahlt wurde oder dass er sogar darum betteln musste, quer durch die Hierarchie hindurch, um seinen Lohn zu erhalten. Er hat dann schlussendlich seinen Kündigungsbrief auch als sogenannte Open Edition, also als unlimitiertes NFT für eine gewisse Zeit herausgegeben. Das NFT wurde in der Zwischenzeit fast über 30.000 Mal gemintet und das bedeutet, dass er dadurch auch einen kleinen Betrag, einen kleinen Batzen sich für das neue Projekt eigentlich sammeln konnte. Es zeigt ein bisschen so, dass auf der einen Seite natürlich gegen außen diese Firmen im Web3-Bereich dastehen möchten, aber wie gesagt, zum Teil auch nicht wirklich wissen, wie das Ganze funktioniert und das Ganze eben auch durch das Management nicht unterstützt wird. Wie gesagt, unterstützen wir da in diesem Bereich auch einige Unternehmen. Wer dabei ein Interesse hat, kann sich auf blue3.ca bei uns direkt melden. Dann springen wir in die Eurozone, spezifisch nach Finnland und sprechen über den ersten regulierten Euro-Stablecoin, der auch im EU-Raum offiziell angenommen wurde. Das Ganze wurde von der finnischen Firma Membrane Finance herausgegeben, also nicht von dem klassischen USDC-Stablecoin-Hersteller Circle, welcher ja auch mit einem Euro-Stablecoin an den Markt gehen wollte, sondern wie gesagt von Membrane Finance. Der sogenannte Euro-E-Coin ist die erste und einzige EU-regulierte Krypto-Stablecoin gemäß ihrem Statement, welche unter anderem auch von der FinFSA, also der Finnish Financial Supervisory Authority, entsprechend angenommen und lizenziert wurde. Das bedeutet natürlich auch eine Konkurrenzsituation für Circle, welche wie gesagt mit dem Euro-Stablecoin in den europäischen Markt eindringen möchte. Apropos Stablecoins, ganz interessant auch dieser Wall Street Journal Bericht, welcher zeigt, dass 2018 nur 4 Leute, etwa 86% aller Tether im Umlauf besessen haben. Wichtig dabei zu verstehen ist, dass Tether 2017 und 2018 eigentlich die de facto größte Stablecoin war, mit fast keinerlei Konkurrenz und der Stablecoin-Markt erst danach richtig angefangen hat zu wachsen. Aber es ist jetzt herausgekommen, dass schlussendlich in dieser Zeit, in dieser sehr kritischen Zeit, diese Stablecoins hauptsächlich von 4 Leuten kontrolliert wurden. Das sind 4 Leute, die Stand heute nicht mehr im Geschäft involviert sind, sondern einfach durch ihre Gelder im Kryptomarkt entsprechend diese Tether-Coins akquirieren konnten. Stand heute ist das Ganze natürlich ganz anders. So hat auch der CTO von Tether, Paolo Arduino, sich wieder einmal gemeldet und ganz klar gesagt, heute ist es nicht mehr so und heute ist die Verteilung entsprechend gesünder. Und dann zum Schluss noch interessante Nachrichten von Kraken. Denn während zum Beispiel in Dubai eigentlich das neue Krypto-Mekka eingeläutet wird, scheint es in Abu Dhabi nicht so gut zu laufen. Denn Kraken wird das Abu Dhabi-Office mit etwa 8 Mitarbeitern schließen und auch den Support für die Dirhams, also die offizielle Währung in den Vereinten Arabischen Emiraten, entsprechend aufgeben. Das Business habe sich einfach nicht gelohnt und bedeutet auch, dass einige Mitarbeiter da wieder nach Kraken ins Hauptquartier zurückkommen könnten. Das ist noch interessant, weil natürlich der Mittlere Osten, der Nahe Osten immer eigentlich als nächster großer Wachstumsmarkt, unter anderem auch von Bitpanda in Europa, angeschaut wurden. Und jetzt scheint es eben doch nicht so gut zu laufen. Das kann aber auch mit dem Bärenmarkt zusammenhängen. Von daher ist zu erwarten, dass mit dem Wachstum des Marktes schlussendlich auch das Interesse in diesem Markt zurückkommen sollte. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.